Ein alter Prediger, Christopher Love, er sagt, die Sünde ist schlimmer als die Hölle, weil sie die Hölle zur Hölle gemacht hat. Vielleicht geht es euch so, vielleicht habt ihr es schon gehört, wie viele Leute beklagen sich darüber, wie von der Hölle geredet wird in der Bibel. Mit was für grausamen Worten und mit was für schrecklichen Bildern, und ist das nicht irgendwie übertrieben? Und tatsächlich, manche Bilder, mit denen die Hölle im Neuen Testament beschrieben wird, sind so erschreckend, dass man tatsächlich davor schaudert und denkt, Mensch, das ist schlimmer als jede Horrorgeschichte, die einem einfallen könnte. Und dennoch darf es uns nie dahin führen, dass wir denken, ach, die Bibel übertreibt. Sondern es soll uns dazu hinführen, dass wir verstehen, wie schlimm Sünde ist. Die Sünde ist schlimmer als die Hölle, weil sie die Hölle zur Hölle gemacht hat. Der Schrecken der Hölle zeigt uns, was Sünde ist. Das passt ein bisschen zu der Predigt heute Morgen. Und wer sich wundert, warum die Hölle mit so schrecklichen und furchtmachenden Worten beschrieben wird, der soll daran erinnert werden, wie schrecklich und furchterregend die Sünde ist. Und wer die Hölle relativieren will, es irgendwie ein bisschen schöner darstellen will, wer von Übertreibungen spricht und bloß bildlichen Vergleichen, er relativiert automatisch damit den Schrecken der Sünde. Wer die Hölle nicht versteht, versteht Sünde nicht. Und wer Sünde nicht versteht, versteht das Evangelium nicht, versteht den Himmel nicht, versteht Christi Werk nicht. Wir wollen uns also heute mit dem Gericht über die Gottlosen beschäftigen. Und dazu schlagt doch mit mir auf Offenbarung Kapitel 20. Und wir lesen die Verse 11 bis 15. Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. In der 41. Frage in unserem kleinen Katechismus, da heißt es, was widerfährt den Gottlosen am Tag des Gerichts? Letzte Woche haben wir uns beschäftigt, was widerfährt den Gläubigen bei der Auferstehung? Und hier wird nun die andere Seite davon gezeigt, was widerfährt den Gottlosen am Tag des Gerichts? Und die Antwort lautet: Am Tag des Gerichts werden die zur Schande auferweckten Gottlosen zusammen mit dem Teufel und seinen Engeln für alle Ewigkeit zu unaussprechlichen Qualen des Leibes und der Seele in der Hölle verurteilt werden. Nun, wir stellen ein paar wichtige Fragen, damit wir verstehen, was hier gemeint ist. Zum einen wird hier der Tag des Gerichts genannt. Am Tag des Gerichts werden die zur Schande auferweckten Gottlosen verurteilt werden. Was geschieht hier am Tag des Gerichts? Was ist gemeint mit diesem Tag des Gerichts? Nun, zum einen ist es der Tag der Auferstehung. Hier heißt es: Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und sogar das Meer gibt ihre Toten frei, und auch der Tod und der Hades, das Totenreich, sie geben ihre Toten frei. Das heißt, hier gibt es diesen Tag, an diesem Tag werden alle Menschen, die gestorben sind, und nicht nur die in der Erde begraben wurden, sondern selbst die, die ertrunken sind oder sonst wie irgendwie umgekommen sind, sie werden alle auferweckt werden. Sie bekommen alle die verstorbenen Seelen, sie bekommen einen Leib. Sie werden auferweckt und sie stehen vor dem Thron Gottes. Und das haben wir auch das letzte Mal gehört, dass die Gläubigen auferstehen. Aber nicht nur die Gläubigen werden auferstehen, sondern auch alle Gottlosen. Und in Matthäus 25, das ist eine Parallelstelle, spricht von dem gleichen Tag. In Matthäus 25, Vers 31 und 32, da spricht Jesus: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Nun, was ist hier gemeint? Es gibt an diesem Tag des Gerichts eine allgemeine Auferstehung aller Menschen, aller, die gestorben sind. Und sie müssen alle vor den Thron Gottes und Christi stehen. Und es gibt keine Unterscheidung von Rang, hier heißt es die Großen und die Kleinen. Es gibt auch keine Unterscheidung von Nation. Hier heißt es, alle Nationen werden vor ihm versammelt werden. Alle, ohne Unterschied, müssen am Tag des Gerichts werden sie auferstehen und vor dem Thron Gottes stehen. Und dann gibt es die Frage nach dem Zeitpunkt. Hier heißt es, am Tag des Gerichts. Dieser Tag, es ist ein Tag. In den Propheten wird er der Tag des Herrn genannt. Oder das letzte Gericht. Es ist ein Tag, an dem alle Menschen, die je gelebt haben, vor dem großen weißen Thron stehen. Vor Gott. Nun, es gibt hier manchmal einige unterschiedliche Auslegungen, die sagen, die Gläubigen werden erst auferstehen und mit ihnen wird separat gehandelt und dann nach 1000 Jahren, dann erst werden die Gottlosen auferweckt und Gott handelt mit ihnen separat. Aber in Matthäus 25 lesen wir ganz deutlich, dieser Tag, wo alle Menschen vor ihn kommen, ist der Tag, an dem der Sohn des Menschen, also Jesus, kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und alle Nationen werden von ihm versammelt werden. Und dann sagen einige, ach, hier geht es noch nicht um die Menschen, hier geht es nur um die Nationen. Obwohl das, wie soll das aussehen, dass England und Griechenland und Deutschland vor den Thron treten? Es ist, hier wird gemeint, alle Menschen aus allen Nationen. Er handelt mit allen Menschen an diesem einen Tag. Werden alle, egal ob sie Könige waren oder Bettler, egal ob sie in Australien wohnten oder in Kanada oder in Russland oder Südafrika, egal wo sie wohnen, woher sie kommen, sie werden alle an diesem Tag einen Auferstehungsleib bekommen. Und sie werden stehen vor Gott, vor dem großen weißen Thron, vor dem Gericht. Und dann, wer wird gerichtet? Hier heißt es in dem Katechismus, die Gottlosen zusammen mit dem Teufel und seinen Engeln. Nun, es gibt hier verschiedene Bücher. Wenn ihr es hier gelesen habt, hier heißt es, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und dann Vers 15, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Okay, hier gibt es Bücher, die alle Werke aufzeichnen. Alle Werke von allen Menschen. Und neben diesen Büchern, die aufgeschlagen sind vor dem Thron Gottes, gibt es ein anderes Buch. Das Buch des Lebens. Wo die Namen derer geschrieben stehen, die zu Christus gehören, die Gott zum Heil bestimmt hat. Nun, all jene, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, für die hat Christus all ihre sündigen Werke bezahlt. Und sie werden ausgetilgt, ausgelöscht, alle ihre Verbrechen. Aber alle, die nicht in dem Buch des Lebens geschrieben stehen, sie werden an diesem Tag gerichtet werden, und zwar für alle ihre Werke, für alles, was sie getan haben. Jesus sagt, nicht mal ein unnützes Wort wird übersehen werden. Es werden die Gottlosen gerichtet. Nicht nur die schlimmsten Verbrecher, es werden nicht nur Mörder gerichtet, es werden nicht nur Ehebrecher gerichtet, es werden alle Gottlosen gerichtet, alle, die nicht an Christus glauben, alle, die nicht im Buch des Lebens stehen, weil sie zu Christus gehören. In Judasbrief, in Vers 14, da zitiert Judas eine alte Prophezeiung, die zurückgeht auf Henoch. Und diese Prophezeiung, sie lautet, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Alle Gottlosen. Werke der Gottlosigkeit. Gottlos verübt. Gottlose Sünder. Nun, an diesem Tag heißt es, die Gottlosen werden überführt werden. Es wird keinen einzigen geben, der sagt, ah, das verdiene ich nicht. sondern anhand der Bücher ihrer Werke werden sie alle bekennen müssen, ja, ich bin schuldig. Alle Gottlosen, sie werden gerichtet werden an diesem Tag vor dem großen weißen Thron. Sie werden gerichtet werden aufgrund aller ihrer Werke. Es gibt nichts, was ausgelassen wird. Ich weiß nicht, ob einige von euch mitbekommen haben, in Amerika gibt es gerade einen großen Hype um einen Gerichtsprozess der Verleumdungsklage zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard. Und es wird alles Mögliche an Beweismaterial aufgeführt. Es ist eine Schlammschlacht, wie es heißt. Das ist nichts gegenüber diesem Tag, wo alles, was verborgen ist, aufkommen wird und alle Werke aufgezeigt werden. Und alle Gottlosen werden gerichtet werden. Aufgrund ihrer Taten, aufgrund ihrer Werke, aufgrund all dessen, was sie getan, gesagt haben, hier auf dieser Erde. Aber nicht nur die gottlosen Menschen werden gerichtet, sondern es heißt hier in unserem Katechismus auch der Teufel und seine Engel. Und tatsächlich lesen wir das in der Offenbarung direkt vor unserem Abschnitt in Vers 10, Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ganz ähnlich sagt Jesus das dann auch in Matthäus 25. Der Teufel und die Dämonen sind nicht die Herren der Hölle, sondern ebenso Gefangene, Gerichtete, die gestraft werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit gepeinigt, Tag und Nacht, heißt es hier. Auch der Teufel und alle seine Dämonen werden an jenem Tag, an diesem Tag des Gerichts, gerichtet werden für alles, was sie getan haben. Und in 1. Korinther wird erwähnt, dass sogar die Gläubigen Anteil haben, vielleicht wie eine Art Zeuge oder eine Art Bestätigung bei diesem Gericht über die Engel und den Satan. Aber wie lautet denn das Gerichtsurteil? Was bedeutet das, dass die Gottlosen gerichtet werden? In unserem Katechismus heißt es, dass sie für alle Ewigkeit zu unaussprechlichen Qualen des Leibes und der Seele in der Hölle verurteilt werden. Nun, es heißt leibliche und seelische Qualen. Nicht nur die Gläubigen bekommen ein Auferstehungsleib, die sich wieder mit den Seelen verbinden, sondern auch alle Gottlosen. Ihre Seelen werden wieder umkleidet mit einem Auferstehungsleib. Warum? Damit sie auch an ihrem Leib gestraft werden. Für das, was sie mit ihrem Leib gesündigt haben. Sie werden auferstehen, einen Leib bekommen und Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Matthäus 10, Vers 28. Er kann sowohl die Seele als auch den Leib in der Hölle verderben. Also, das Urteil ist eine Strafe für Leib und Seele in der Hölle. Nun, wie sieht das aus? Und zunächst einmal ist die Hölle der Ort, die Qualen der Hölle, sie bestehen durch den Zorn Gottes. In 2. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wird manchmal gesagt, ach, die Hölle ist vielleicht der Ort, wo Gott einfach nicht da ist. Aber das ist nicht die biblische Lehre. Die biblische Lehre ist, die Hölle ist ein Ort, wo Gottes Zorn präsent ist. Wo ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und der Herrlichkeit seiner Stärke besteht. An einer anderen Stelle in Offenbarung heißt es, dass die Gottlosen zu den Bergen und zu den Felsen sagen werden, fallt auf uns, verbergt uns. Warum? Vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. In diesem Augenblick, wo sie auferstehen, wo sie einen Leib bekommen und vor den Thron Gottes treten müssen, da wünschten sie sich, sie könnten sterben. Sie könnten dem entgehen. Das Angesicht Gottes zu sehen und den Zorn des Lammes. Nun, die Hölle ist der Ort, wo dieser Zorn von dem Angesicht Gottes nicht mehr nachlässt. Diese Menschen, sie haben sich ihr ganzes Leben vor nichts so gefürchtet wie an diesem Tag des Gerichts, wo sie das Angesicht Gottes sehen müssen und den Zorn des Lammes, das heißt den Zorn Jesu. Aber die Hölle ist auch eine Qual, weil es eine Schande ist. In Daniel Kapitel 12, Vers 2 heißt es, viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, das ist ein Bild für den Tod, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Was für eine Formulierung. Sie werden auferstehen zur Schande und zur ewigen Abscheu. Sie werden Verfluchte genannt. In den Propheten gibt es manche Bilder, die hier gebraucht werden, wo gerade diese Schande, diese Abscheu deutlich wird. Und tatsächlich das Wort, was Jesus gebraucht für die Hölle, Gehenna, ich bin da, glaube ich, neulich schon mal drauf eingegangen, es ist das Wort, was gebraucht wurde für das Tal Ben-Hinnom bei Jerusalem, und zwar der Ort, wo all der unreine Abfall hingeworfen wurde. Und in diesem Tal, da hatten auch einige böse Könige Götzendienst betrieben, sodass sogar Kinder geopfert wurden, dem Moloch. Und dieser Ort, es war für die Juden der unreinste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Hier wurde Götzendienst betrieben, hier wurde all der Unrat, alles, was unrein war, was man nicht anfassen durfte, all das, was gestunken hat und an Müll, all das wurde dort abgeladen. Und das ist das Wort, was dann gebraucht wird für die Hölle. Es ist der Ort, wo all das Unreine, wo all das, wo all das Abscheuliche, wo das Verfluchte hinkommt. Und die Gottlosen, der Teufel und die Engel, sie werden Schande und ewige Abscheu erleben in der Hölle. Sie werden sich, es gibt Leute, die sind im Gefängnis, als politische Aktivisten zum Beispiel. Und sie wissen, okay, sie haben harte Bedingungen, aber sie haben einen Stolz, eine Ehre. Ich bin für etwas eingetreten, was es wert war. Ich habe Anhänger, die sehen mich als Helden. Ich leide hier für eine gute Sache. In der Hölle werden sie alle überführt sein, wie schändlich ihr Leben war. Was für eine Abscheu sie waren auf diesem Planeten. Und Jesus sagt, dort wird Weinen sein. Weinen oder heulen. Das heißt, ein beständiges Jammern der Verzweiflung. Wir sehen oft, wir kennen Weinen und Jammern von Kindern, die sich wehgetan haben oder die etwas nicht bekommen haben, was sie sich wünschen. Man sieht es seltener bei Erwachsenen. Aber wenn etwas wirklich schlimm ist, dann fangen auch Erwachsene an zu weinen. Jesus nennt den Ort der Hölle den Ort, wo beständiges Weinen ist. Oh, es gibt so falsche Vorstellungen davon. Wie dreist manche sagen, ach, ich gehe lieber in die Hölle, da ist mir die Gesellschaft lieber, mit den Frommen konnte ich eh nie was anfangen. Jesus nennt diesen Ort einen Ort, wo nur Verzweifelte sind. Und ein Ort des Zähneknirschens, habt ihr das schon mal gehört? Wo Weinen und Zähneknirschen ist, oder Luther übersetzt Zähneklappern. Das ist ein bisschen missverständlich. Hier geht es nicht um ein Klappern, ein Zähneklappern, wenn man Angst hat, ja, oder wenn man zittert und Zähneknirschen ist im Orient ein Zeichen von Ärger und Verbitterung. In dem Psalm heißt es, der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. In seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren. Das ist dieses Zeichen des Grimmes, des Ärgers und der Verbitterung. All das, was sie sich wünschen, es wird niemals in Erfüllung gehen. Keine Hoffnung, sondern nur Wut, Verbitterung, Jammern. Und dann heißt es, dass dort Feuer ist. Ein Feuer. Ein Bild für heftige physische Schmerzen, für Qual. Wer sich schon mal verbrannt hat, der weiß, das tut nicht nur weh in dem Moment, wo man eine Flamme oder etwas angefasst hat, sondern diese Brandwunden, das brennt noch Tage danach. Hier in der Offenbarung wird die Hölle beschrieben als ein Feuersee. Ein Feuer- und Schwefelsee. Und es kann sein, dass es ein Bild ist. Aber ein Bild für die größten Schmerzen, die wir uns vorstellen können. Ein Feuerofen wird es genannt. Ein Feuersee. Ein nicht auslöschendes Feuer. Nun, in dem Tal Ben Hinnom, in diesem Gehenna-Tal, dieser Müll wurde verbrannt. Und deswegen gab es dort immer ein Feuer. Egal, zu Tages- und Nachtzeit, immer brannte dort ein Feuer, um all diese Unreinheit zu verbrennen. Und genau dieses Bild gebraucht, nun auch im Neuen Testament, wird hier gebraucht, um zu sagen, die Hölle ist der Ort, wo ein Feuer ständig brennt, wo es immer Schmerzen gibt. Und dann wird aus Jesaja zitiert, dass der Wurm nicht stirbt. Nun, das ist vielleicht auch ein merkwürdiges Bild, aber wenn ihr schon mal Biomüll verrotten habt sehen, organisches, dann kommen schnell Würmer und Maden. Und das ist ein ekliges Bild. Aber tatsächlich, auch das hier, der Wurm stirbt nicht. Wenn irgendwo ein Kadaver liegt, dann irgendwo im Wald oder so, dann kommen Ameisen und Maden und Würmer und irgendwann ist da nur noch ein Skelett. Und die Würmer sind alle weg. Hier wird die Hölle beschrieben als ein Ort, wo Würmer ständig nagen, aber es ist nie zu Ende. Es hört niemals auf. Nun wieder, gut möglich, dass es hier ein Bild ist. Ich weiß nicht, ob es Würmer geben wird in der Hölle. Aber dieser Ekel und vielleicht auch dieses Nagen, wie solche Gedanken, die sich durchbohren durch unseren Kopf. Etwas, was nie aufhört. Der Wurm, der nicht stirbt, und das Feuer, das nicht erlischt. Die Bibel spricht von einer Rastlosigkeit. Es gibt keine Ruhe, keine Pause. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 11 heißt es, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Keine Ruhe, Tag und Nacht. Das ist eine Foltermethode, eine der heftigsten Foltermethoden, wenn man keinen Schlaf mehr bekommt. Die Offenbarung beschreibt die Hölle mit einem Ort, wo es kein Durchatmen gibt, keine Pause, keine Erholung, kein Zeitpunkt, wo man wieder Kraft sammeln kann. Keine Pause, keine Ruhe, Tag und Nacht. Die Hölle wird beschrieben als äußerste Finsternis, als ein ewiges Draußen. Jesus beschreibt einmal, wo noch Leute kommen. Sie wollen noch hineinkommen zu dem Hochzeitsmahl. Und der Hausherr sagt, ich kenne euch nicht. Ihr müsst draußen bleiben. Nun stellt euch in der damaligen Zeit, wenn dort eine befestigte Stadt war und Leute kamen und klopften an die Tür, lasst uns rein. Und dann sie von innen sagten, na, ihr habt kein Recht, hier hineinzukommen. Ihr müsst draußen bleiben. Das bedeutete, sie waren all den Gefahren ausgesetzt. Sie mussten draußen in der Kälte, unter freiem Himmel, den wilden Tieren ausgesetzt. Sie hatten keinen Schutz. Die Hölle ist die äußerste Finsternis. Kein Licht, keine Hoffnung, kein Schutz. Und all die Freude des Himmelreiches, all das, was mit dem Hochzeitsmahl und dem Festessen und der Freude und der Feier und all der Schönheit verbunden wird, sie werden es niemals erlangen. Die Bibel spricht von leiblichen und seelischen Qualen in der Hölle. In so vielen Bildern, in so vielen Beschreibungen. Und es heißt hier, unaussprechliche Qualen des Leibes und der Seele in der Hölle. Die Hölle ist nicht das Totenreich, was Hades oder Sheol genannt wird. Hier heißt es in unserem Text in Vers 14, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das Totenreich in dieser Zwischenzeit, wo die Seelen aufbewahrt wurden, Es wird hier in die Hölle geworfen. Das heißt, der endgültige Ort, wo alle Güte Gottes fern ist und nur sein Zorn regiert, ist die Hölle. Wo es keinen Ausgang mehr gibt. Keinen Weg hinaus. Keine Veränderung. Aber es ist ein physischer Ort. Ein Ort, wo die Menschen mit Leib und Seele hineingeworfen werden. Und das für alle Ewigkeit. Sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Rauch wird aufsteigen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist eine ewige Strafe, ein ewiges Verderben. Und da fragen sich manche, wie kann das sein? Wie können denn für die zeitlichen Sünden hier auf der Erde. Gott, wie kann er eine ewige Strafe fordern? John Baird, er sagt, die Sünde ist unendlich, weil sie sich gegen einen unendlichen Gott richtet und eine unendliche Strafe nach sich zieht, weil sie nicht durch endliche Geschöpfe gesühnt werden kann. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Warum ist die Höllenstrafe ewig? Weil die Strafe niemals gesühnt wird. Die Menschen, sie können niemals abbezahlen, sondern sie bleiben immer zu kurz und sie sündigen immer weiter. Die Hölle ist ein Ort, wo sie bestraft werden, aber ihre Strafe niemals abgebüßt ist. Niemals zu dem Punkt, wo sie kommen und sagen, okay, jetzt habe ich meinen Teil gebüßt, jetzt habe ich meine Strafe abgesessen, jetzt bin ich frei. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nun, auf der einen Seite auch zu verstehen, es ist gegen einen unendlichen Gott. Es macht etwas aus, gegen wen wir sündigen. Wenn ich zu meinem dreijährigen Sohn lüge, dann ist es eine Sünde. Aber für mich hat es wahrscheinlich keine Konsequenzen direkt. Wenn ich gegenüber meiner Frau lüge und sie bekommt es heraus, dann schlafe ich vielleicht auf der Couch. Wenn ich in einem Betrieb arbeite und ich lüge meinen Chef an, kann es sein, dass ich meine Arbeit verliere. Wenn ich in einem Gericht gegenüber den Repräsentanten des Staates lüge, kann es sein, dass ich verhaftet werde. Es ist immer die gleiche Sünde, die Lüge. Aber gegen wen ich sündige, macht einen Unterschied von dem Strafmaß. Und jede Sünde ist gegen den, der auf dem großen weißen Thron sitzt. Dem Schöpfer, dem unendlichen Gott. Darum, die Lehre der Hölle ist eine deutliche Warnung. Manche sagen, ist es richtig, dass man Furcht macht mit der Hölle? Ist das nicht viel zu einseitig? Nun, es sollte nicht nur einseitig sein, aber die Furcht vor der Hölle ist tatsächlich wichtig. Und darum ist es eine Warnung vor einer Umdeutung der Lehre der Hölle. In vielen christlichen Kreisen wird das Thema der Hölle einfach ignoriert. Das heißt, es wird einfach nicht drüber gesprochen. Man thematisiert die Liebe und die Gnade und den Frieden und viele gute Dinge. Aber die Hölle, es wird einfach ausgelassen, als würde die Bibel nichts dazu sagen. Auch in evangelikalen Kreisen ein häufiges Phänomen. Dann gibt es aber auch viele, die streiten diese Lehre ab. Sie sagen, nein, die Hölle gibt es nicht. Das ist eine längst überholte, alte Vorstellung, eine primitive Vorstellung, dass die Hölle, das gibt es nicht. Das ist unvereinbar mit den Lehren von Gottes Gnade und seiner Liebe und von dem, was Jesus lehrte. Und andere wiederum, sie relativieren die Lehre der Hölle. Sie sagen, ja, es gibt eine Hölle, aber das ist nicht so schlimm, wie das hier jetzt so aussieht. Das sind ja alles nur Bilder, aber es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also, das ist keine Qual und das ist vielleicht nicht ganz so schön wie im Himmel, aber jeder bekommt das, was ihm gefällt. Die Leute, die auch im Leben eigentlich nichts von Gott wissen wollten, die können dann an einen Ort, wo auch Gott nicht da ist und so ist jeder zufrieden auf seine Weise. Nun, Jesus und die Apostel, sie lehren von der Hölle ganz betont, ganz konkret und extrem. Und wir sollten nicht meinen, dadurch, dass manches vielleicht in Bildern dargestellt wird, dass die Realität weniger ist als das Bild. Sondern im Gegenteil. In unserem Katechismus heißt es unaussprechliche Qualen. Es fehlen die Worte und es fehlen die Bilder, um die Intensität und die Menge dieser Qualen darzustellen. Es ist eine Warnung, die Hölle umzudeuten. Weder sie zu ignorieren, abzustreiten oder zu relativieren. Wir müssen verstehen, was die Hölle ist. Aber, und das ist richtig, die Angst vor der Hölle ist nicht das einzige Mittel, das uns zum Evangelium führen darf. Und auch das wird in manchen christlichen Kreisen wieder in ein anderes Extrem geführt, wo viele einfach nur anfangen, irgendwie zu Jesus zu beten, weil sie nicht in die Hölle kommen wollen. Doch wir müssen verstehen, was Sünde ist. Die Hölle zeigt uns, wie schlimm die Sünde ist. Und wenn wir verstehen, wie schlimm unsere Sünde ist, verstehen wir, was für ein großer Retter unser Herr Jesus ist. Und deswegen glaube an die einzige Rettung. Es gibt einen Satz, der hat solch eine Tiefe. Als Jesus am Kreuz hängt, kurz vor seinem Tod, wisst ihr, was er da sagt? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das bedeutet nicht nur, ich habe getan, was ich tun musste, sondern er hat tatsächlich für alle Sünden der Gläubigen vollkommen bezahlt. Das, wozu die ganze Ewigkeit in der Hölle nicht ausreicht, um die Sünden der Gottlosen zu tilgen, hat Jesus Christus am Kreuz vollbracht. Es ist vollbracht und als Bestätigung ist er auferstanden von den Toten. Das heißt, wir dürfen gewiss sein, dass wir leben in Ewigkeit im Himmel, weil unsere Sünden tatsächlich völlig ausgetilgt sind, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha all den Zorn und all die Qual und all die Strafe und den Fluch auf sich genommen hat, den wir verdient hätten, wofür die Ewigkeit der Hölle nicht ausgereicht hätte, um das auch nur für unser eigenes Leben abzubezahlen. Und er schenkt uns nicht nur Straffreiheit, sondern ein ewiges Erbe im Himmelreich, ewige Freude in der Gemeinschaft mit Gott, ewige Wonne und völlige Zufriedenheit in alle Ewigkeit. Lasst uns ihn dafür ehren. Amen.